Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Waldoreule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren. Herzlich willkommen zur Waldoreule. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören. Diesmal habe ich wieder einen Gast, der leider nicht mit mir hier in Berlin sitzt, sondern wir digital übers Internet verbunden sind. Und ich freue mich sehr. Hallo Nick, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ich bin Nick Duscher. Ich bin Vorsitzender beim NABU Rinteln in Niedersachsen seit ja jetzt mittlerweile 20 Jahren. Bin auch im Landesvorstand beim NABU Niedersachsen schon seit über 10 Jahren und bin Sprecher der BAG Eulenschutz. Jetzt mit unterschiedlichen Rollen auch schon fast 10 Jahre zusammen mit Ludwig Upus. Und privat oder hauptberuflich bin ich Lehrkraft an einem niedersächsischen Gymnasium in Bad Nenndorf, unweit unserer Landeshauptstadt Hannover, und unterrichte deutsche Philosophie, bin aber schon ganz, ganz lange im NABU, schon eigentlich von Jugendbeinen an, und engagiere mich eben auch für die Schleiereule.
Ganz wunderbar. Ich persönlich freue mich immer, wenn wir hier auch ganz viele Stimmen aus dem Ehrenamt haben, weil das ist eigentlich die Hauptmasse, aus denen unsere aktiven NABU-Mitglieder bestehen, und treffen uns ja heute vor allem über eine bestimmte Art zu sprechen, nämlich die Schleiereule. Freue ich mich sehr, dich als Experten gewonnen zu haben. Du hast es ja gerade schon mal kurz angerissen, was du genau machst. Vielleicht ist nicht allen NABU-Mitgliedern ganz geläufig, was eine BAG, also eine Bundesarbeitsgemeinschaft, ist. Kannst du es einmal ganz kurz beschreiben, was es genau ist und vielleicht auch, was ihr genau macht oder was du genau in der Bundesarbeitsgemeinschaft Eulenschutz machst?
Die BAGs, die ja unterschiedliche Schwerpunkte haben, vom Weißstorch über den Eulenschutz und andere, die haben die Funktion, den Bundesverband eigentlich zu beraten. Die kommen auch aus dem Ehrenamt, das sind alles ehrenamtlich aktive Naturschützerinnen und Naturschützer, die sich mit einem speziellen Themengebiet beschäftigen. Das ist eben in unserem Fall die Eule, oder das sind die heimischen Eulenarten. Und wir beraten den Bundesverband, und zwar fachlich. Es geht darum, auch das Ehrenamt dabei zu unterstützen, nämlich das Ehrenamt im NABU, die sich ja eben auch mit dem Eulenschutz beschäftigen. Und wir haben uns in der BAG Eulenschutz, die es ja jetzt seit 2016 gibt, als NABU-BAG, vorher waren wir ja, ich sag mal, in der Kooperation mit der AG Eulen, mit der wir auch guten Kontakt mittlerweile pflegen und auch zusammenarbeiten. Aber jetzt als NABU-BAG haben wir uns zum Ziel gesetzt, das NABU-Ehrenamt zu unterstützen, insbesondere beim Schutz der heimischen Eulenarten, und gehen die eigentlich jetzt nach und nach durch. Wir haben also schon zum Steinkauz, zum Uhu, zum Raufußkauz und zu anderen heimischen Eulenarten uns engagiert und dort Material bereitgestellt, eben die Gruppen unterstützen sollen, ihre Aktivitäten im Eulenschutz zu optimieren und auch von den Erfahrungen aus dem Ehrenamt zu profitieren, das einzubringen, weil die Mitglieder der BAG Eulenschutz sind eben alles Menschen aus dem Ehrenamt, die auch ihre Expertise mit einbringen und eben Fachleute sind für die einzelnen Eulenarten. Und die Schleiereule gehört insbesondere dazu, weil das, ich sag's mal so, die Brot- und Buttereule ist für viele NABU-Gruppen.
Ich glaube, da kommen wir auch später dazu. Ich glaube nicht, dass es empirisch bestätigt ist, aber ich würde meinen, die Schleiereule ist auch die mitbekannteste Eule Deutschlands. Vielleicht teilt sie sich den Platz noch mit dem Waldkauz, aber oder im Uhu, aber genau. Du machst das Ganze ja ehrenamtlich und tagsüber und vor allem jetzt gerade, wir zeichnen ja in Schulferien auf, korrigiere mich gerne. Genau. Gott sei Dank, sonst wäre das gar nicht so möglich.
Nicht am Vormittag jedenfalls.
Ja. Dann wären wir vielleicht wirklich streng nachtaktiv hier unterwegs. Wie sieht dein Ehrenamtsalltag aus? Also was sind so klassische Aufgaben? Das gibt vielleicht so ein bisschen den Hörern das Gefühl, wie man sich so dein Ehrenamt vorstellen kann, was ihr so alles tut.
Also das ist ja bei mir auf unterschiedlichen Ebenen der Fall. Also ich bin hier in der NABU-Gruppe Rintel natürlich aktiv. Da habe ich auch angefangen mit dem Schleiereulenschutz, ne? Aus der Kinder- und Jugendgruppe, aus der NAJU. Da haben mich dann zwei ältere Herren an die Hand genommen tatsächlich und mir unser Eulenprojekt gezeigt, das jemand aus unserer Gruppe initiiert hat vor vielen, vielen Jahren. Und damit habe ich angefangen und da bin ich auch immer noch aktiv, sprich die Eulenkästen zu sichten, zu reinigen, zu kontrollieren, die Brutkästen auch zu reparieren, neu aufzuhängen und so weiter. Diese klassischen Dinge im ehrenamtlichen Naturschutz, neben allem, was man so als Vorsitzender einer NABU-Gruppe tut, von der Organisation der Mitgliederversammlung, dem Betreuen der Krötenzäune, der Amphibienwanderung, unserer Infostände und so weiter. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist dann eben die in der BAG, wo wir eigentlich mehr so eine Vernetzungsaufgabe haben, wo wir uns treffen, einmal im Jahr. Das ist sozusagen, wo wir uns auch tatsächlich analog treffen, um uns auszutauschen zu unterschiedlichen Themenfeldern. Aber übers Jahr arbeiten wir an den Themen. Ne? Also das heißt, wir haben unterschiedliche Akteure, die wir dann zusammenbringen als Sprecherteam, Ludwig Upus und ich. Und wir sprechen gemeinsam darüber, wo wollen wir übers Jahr eigentlich unsere Schwerpunkte setzen. Wollen wir beispielsweise ein Merkblatt herausgeben für den Uhu im urbanen Raum? Das machen wir gerade ganz aktuell mit einer Ehrenamtlichen aus Hildesheim, die dort sehr viel Erfahrung hat mit den Uhus, die da am Hildesheimer Dom brüten und die dort jetzt ihre Erfahrung einbringen für dieses Merkblatt, woraus jetzt ein Faltblatt wird, das es dann bald im NABU-Shop gibt. Das heißt, wir überlegen ganz konkret, wie können wir das Ehrenamt im Naturschutz, im Eulenschutz unterstützen mit solchen ganz konkreten Materialien, Projekten, wo man mitmachen kann, Hilfestellungen für Menschen im Naturschutz, die vielleicht noch nicht 20 Jahre sich mit im Uhu, der Schleiereule oder dem Steinkauz beschäftigen. Darum geht es eigentlich, das zu organisieren und gleichzeitig auch den Bundesverband zu unterstützen. Also zum Beispiel bei der Wahl des Vogel des Jahres zu unterstützen mit fachlichem Input, aber auch bei Projekten, die vielleicht anstehen, wo der Bundesverband eben auch davon profitieren kann, was wir in der BAG uns überlegen und wo wir unsere Expertise natürlich auch gerne aus dem Ehrenamt einbringen. Ja, und vieles läuft natürlich telefonisch oder online übers Jahr und dann eben einmal im Jahr das analoge Treffen, wo wir auch Expertinnen und Experten einladen, auch Externe. Wolfgang Scherzinger war beispielsweise schon bei uns, der ja die Eulen Europas geschrieben hat, also so das Standardwerk, und andere Expertinnen und Experten, die eben dann ihren Input reinbringen und wir das Ganze versuchen in den NABU zu streuen und zu vernetzen. Also das ist eigentlich so unsere Aufgabe in der BAG, neben der Beratung vom Bundesverband eben der fachliche Austausch, aber dann der Output fürs Ehrenamt in der Fläche. Darum geht's ja, weil wir sind ein Ehrenamtsverband und davon profitiert die BAG und davon soll dann wiederum der NABU profitieren.
Wir oder ich profitiere ja jetzt auch gerade zum Beispiel von dir, dass ich dich als so ein Expert gewinnen konnte. Und ich glaube, alle Menschen, alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zugehört haben, die haben gemerkt, das ist ein ganz großer bunter Blumenstrauß an Aufgaben. Und sicher, also ich möchte das nicht unterstellen, aber sicher haben wir auch irgendwas vergessen, weil es einfach wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig ist. Und genau, ich hoffe ja auch immer, dass Hörerinnen und Hörer sich nochmal motiviert fühlen, dann auch ehrenamtlich aktiv zu werden, weil wie du ja gerade schon beschrieben hast, ihr gebt ja zum Beispiel Broschüren raus, man muss nicht promovierter Ornithologe sein, man darf auch einfach ein großes Interesse und Leidenschaft haben.
Also ich bin ja auch kein promovierter Biologe, sondern Literaturwissenschaftler, genau. Aber seit über 20 Jahren ehrenamtlich aktiv und die Expertise, die erwirbt man sich. Und wir ermuntern natürlich auch gerne dazu, in den BAGs mitzuarbeiten. Also in der NABU-BAG Eulenschutz und in anderen BAGs. Wir sind ja eigentlich die Untergruppen der Bundesfachausschüsse. Ne? Bei uns ist es der BFA Ornithologie. Und wir sind eine BAG sozusagen unter diesem BFA. Aber wir arbeiten sehr selbstständig und eigenständig. Und Menschen können bei uns mitarbeiten, mitwirken, die sich für Eulenarten interessieren oder die auch schon Expertise haben, aber die aus ihrer NABU-Gruppe oder aus ihrem Ehrenamt gerne in die Breite bringen wollen. Also da auch der an der Stelle gerne nochmal der Appell, in den BAGs mitzuarbeiten und auch mal im NABU-Netz zu schauen, wer dort angemeldet ist, welche BAGs gibt es überhaupt und welche BFAs und wo kann man mitarbeiten. Und vielleicht wird der eine oder andere dann verwundert sein, wie vielfältig das Angebot ist an Engagement und an Themen, die da schon vorhanden sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden auch in der Infobox, in der Beschreibung unseres Podcasts nochmal ein paar Links setzen zum NABU-Netz und auch vielleicht nochmal eine kleine Beschreibung zu den BAGs. Es ist ein großes Netzwerk und genau, wir freuen uns über Engagierte. So, wir würden jetzt einmal wechseln thematisch zur Schleiereule. Zu dem Moment, wo wir aufnehmen, ist es quasi noch nicht in der Welt bekannt, aber wir beide wissen es schon, die Schleiereule Kandidatin zum Vogel des Jahres 2026. Und wir haben zwar gerade gesagt, die Schleiereule, das ist eigentlich ein sehr bekannter Vogel. Ich gehe auch davon aus, dass ihn alle schon mal gesehen haben, wenn nicht in Natura, dann zumindest auf Abbildungen. Für den Fall, dass jetzt jemand noch nie eine Schleiereule gesehen haben sollte, wie würdest du sie ganz grob beschreiben?
Wenn man noch nie eine Schleiereule gesehen hat, kann man sich erstmal die Frage stellen, woher kommt eigentlich der Name? Schleiereule, das kommt von dem Gesichtsschleier und das ist, glaube ich, das Charakteristische dieser Eule, dass sie einen herzförmigen Gesichtsschleier hat. Also es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Eule, aus meiner Sicht auch vielleicht die schönste Eule, die wir haben, weil sie einmal sehr schlank ist. Es ist eine mittelgroße Eule, so knapp 30, 35 Zentimeter groß. Ne? So, also wenn man alle Eulenarten, die wir haben, vom Sperlingskauz bis zum Uhu auf eine Leiter stellen würde, wäre die Schleiereule ungefähr in der Mitte, also mit den 30, 35 Zentimetern und von schlanker Gestalt, braunes Gefieder, Deckgefieder und auf der Brust weiß und manchmal auch mit so Punkten, ne, da gibt es eben so unterschiedliche Unterarten bei der Schleiereule, bei der Tito Alba, das ist dann die ganz weiße mit der Brust, also und die so eine gefleckte Brust hat, ist die Tito Alba Gutata. Das sind also die beiden Unterarten, die es da gibt. Aber ganz wichtig ist dieser herzförmige Gesichtsschleier. Das ist wirklich das Charakteristische und das, was die Eule auch besonders schön macht und auch so auffällig, wenn man sie vielleicht das erste Mal dann sieht. Und ja, das wäre vielleicht so das, wo man sich am besten vorstellen kann, wie die Eule aussieht, wenn man sie noch nie gesehen hat.
Also auf Englisch heißt die Eule ja auch Barn Owl, also Scheuneule, und auf Niederländisch eine Sprache, die jetzt mir persönlich sehr nahe liegt, ist Kerk Owl, also Kircheneule. Das leidet so ein bisschen über, was braucht so ein Eulenlebensraum, damit sich die Schleiereule da besonders wohlfühlt.
Ja, das stimmt. Also wenn man sich diese Namen anschaut aus dem Niederländischen oder aus dem Englischen, dann deutet das schon auf den Lebensraum hin. Die Schleiereule ist ein Kulturfolger. Die lebt gerade in Mitteleuropa im menschlichen Siedlungsraum und hat die menschliche Nähe gesucht oder sucht sie. Natürlicherweise brütet die Eule in Baumhöhlen oder auch in Felsvorsprüngen das sind sozusagen die natürlichen Habitate. Aber die Brutplätze im Siedlungsraum, das sind die Scheunen, das sind die Kirchtürme, das sind auch Wohngebäude auf Dachböden in den dunklen Ecken. Das deutet eben darauf hin, wo die Eule dann brütet. Und was braucht sie? Sie braucht eine halboffene Kulturlandschaft. Also sie braucht eine Kulturlandschaft mit Weideflächen, mit Hecken, Einzelbäumen und eben Grünland. Das ist ganz, ganz wichtig für die Jagd. Also das ist so der Lebensraum, aber eben die Siedlungsnähe, weil die Eule ganz bestimmte Strategien hat, um über den Winter auch zu kommen. Nicht nur, aber insbesondere im Winter zu überleben. Und dafür braucht sie die menschlichen Gebäude, die Scheunen, in denen sich Mäuse befinden, die sie jagen kann, wenn draußen dichter Schnee liegt und die Eule trotz ihres tollen Gehörs nicht mehr in der Lage ist, Mäuse unter der Schneedecke zu jagen, dann muss sie in die Scheunen und dort dementsprechend Mäuse jagen und erbeuten. Sie ist eben ein Kulturfolger, der aber ein heimlicher Kulturfolger ist. Es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, dass eine Schleiereule unter ihrem Dach wohnt, weil die kaum bemerkbar sind, genau, weil man sie kaum hört, weil sie einen gespenstisch leisen Flug haben. Also man sieht sie vielleicht im Flug, man hört sie aber nicht. Das führt eben dazu, dass die Schleiereule dieses Label heimlicher Kulturfolger hat. Na, sie lebt in der Nähe des Menschen oder mit dem Menschen in Koexistenz. Dort, wo Menschen sind, ist Vieh. Dort, wo Menschen sind, auf landwirtschaftlichen Gehöften, befindet sich Stroh, Heu, Korn und dann dementsprechend die Mäuse. Das heißt, da gab es eine Entwicklung der Kulturfolge der Schleiereule, die über Jahrhunderte gut funktioniert hat und ist auch ersichtlich an den Uhlenfluchten, die viele landwirtschaftliche Gehöfte haben, das heißt die sogenannten Eulenlöcher, dort, wo die Schleiereule auch auf die Dachböden fliegen sollte, weil die Landwirte natürlich wussten, dass die Schleiereule ein Helfershelfer der Landwirtschaft ist, weil sie Mäuse jagt und prädiert für ihre Brut und dementsprechend auch die Anzahl der Mäuse in den Scheunen reduziert und auch die Fraßschäden am Korn. So haben die Landwirte eigentlich immer dafür gesorgt, dass die Schleiereule irgendwie auf die Dachböden gekommen ist. Aber das hat sich leider in den letzten Jahrzehnten doch geändert.
Das ist nämlich eine gute Überleitung. Also die BAG Eulenschutz oder die Bundesarbeitsgemeinschaft Eulenschutz, ihr engagiert euch ja schon seit Jahrzehnten für die Eulen in Deutschland. Der eine oder andere Hörer, die Hörerin kennt vielleicht auch noch das Projekt Willkommen Eule oder kann so weit zurückdenken, dass 1977 die Schleiereule Vogel des Jahres war. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Falls du das so global deutschlandweit sagen kannst, wie geht's denn der Schleiereule oder dem Bestand gerade aktuell? Wie würdest du die Situation der Eule in Deutschland gerade beschreiben?
Das ist nicht ganz einfach tatsächlich. Also man muss bei der Schleiereule wissen, dass die Schleiereule anders als vielleicht auch andere Eulenarten extrem abhängig ist von einer Artengruppe bei der Jagd. Das sind Mäuse. Das sind Feldmäuse, das sind Wühlmäuse, Spitzmäuse und das sind 95% ungefähr des Beutespektrums. Das heißt, das ist wirklich eine große Abhängigkeit. Es sind ein paar kleine Singvögel noch dabei. Es gibt auch Schleiereulen, die haben sich spezialisiert auf die Fledermausjagd. Schleiereulen können auch Ratten jagen. Das heißt, also die haben doch breites Spektrum, aber die Mäuse sind die Hauptnahrung. Und die Eulenbruten, die sind sozusagen intervallmäßig abhängig davon, wie sich die Mäusepopulation entwickelt. Das heißt, haben wir ein gutes Mäusejahr, haben wir ein gutes Eulenjahr. Bisschen zeitversetzt meistens. Ist das Mäusejahr schlecht, brütet die Schleiereule auch weniger. Sie ist aber immer noch da, sie kann mit der Brut aussetzen. Das ist sozusagen eine Brutstrategie, die sehr ökonomisch ausgelegt ist. Das heißt, in guten, in fetten Mäusejahren brütet die Schleiereule auch zweimal, manchmal sogar dreimal und brütet schon im Februar und brütet dann bis in den September, Oktober hinein. Das heißt, die Schleiereule ist in der Lage, dann diese fetten Mäusejahre gut zu nutzen. Dann haben wir auch viele Brutpaare, dann haben wir große Bruterfolge. Dann gibt es aber diese Hunger- oder Magerjahre, wo dann die Eulenbrut aussetzt oder es vielleicht nur eine Brut gibt mit vielleicht nicht 10 oder 12 Jungen, was möglich ist. Es hat sogar schon Gelege mit 18 Jungen gegeben oder dann nur mit 2 Jungtieren. Ne? Also das heißt, da hat man eine große Brandbreite und dann hat man dementsprechend in den mageren Jahren vielleicht nur 2 oder 3 Junge, die dann aus dem Gelege kommen. Um jetzt Aussagen zu treffen über die Brutpaare in Deutschland beispielsweise, bräuchte man einen flächendeckenden Überblick. Das heißt, das, was man heute hat, sind Schätzungen. Man schätzt, dass wir in Deutschland zwischen 12.000 und vielleicht 29.000 Brutpaare haben. An der Zahl sieht man schon, dass das eine große Brandbreite ist. In dem Jahr 1977, das du schon erwähnt hast, da wurde die Schleiereule zum Vogel des Jahres, also vor fast 50 Jahren, weil die Eule in diesem Jahr oder in den Jahren davor extrem aus der Fläche zurückgegangen ist. Die Schleiereule ist ein Kosmopolit, kommt also weltweit fast überall vor, außer in den Polarregionen und auch in den nördlichen Gefilden Europas, also überall, wo es sehr raues Klima ist und wo eben auch die Schneedecke langanhaltend dicht ist, wo sie auch keine Mäuse jagen kann. Da kommt sie nicht vor, aber in Mitteleuropa ist sie eigentlich überall verbreitet. In Deutschland, in Frankreich, in Polen, in der Ukraine, überall in den gemäßigten klimatischen Zonen, da finden wir Schleiereulen. insbesondere auch in den südlichen, in den wärmeren Ländern. Von da haben die sich auch mal ausgebreitet, so wie sich die Art entwickelt hat oder die Unterarten auch entwickelt haben. Nur jetzt in den 70er Jahren hat man gemerkt, die Eule verschwindet massiv aus der Fläche. Und woran lag das? Alte Gehöfte sind verschwunden. Scheunen wurden abgerissen, es gab viele auch Verluste von eben Brutmöglichkeiten für die Schleiereule. Der Einsatz von Giften in der Landwirtschaft spielte da auch eine Rolle, auch der Einsatz von Rattengiften, den sogenannten Rodentiziden, ja. Die dann die Eule sozusagen an zweiter Stelle vergiften, nachdem das Nagetier vergiftet worden ist, weil sie das vergiftete Tier entweder selber frisst oder an die Jungen verfüttert, Verkehrstote, Stromtote und so weiter. Das heißt, diese ganzen Effekte, Lebensraumverluste, haben dazu geführt, dass die Eule massiv verschwunden ist aus der Fläche. Und der damalige Deutsche Bund für Vogelschutz, so hießen wir ja, bis vor 1990, also sozusagen der Vorgängerverein des NABU, der hat sich dann um die Schleiereule gekümmert und hat die Gruppen aufgerufen, Eulenkästen aufzuhängen, Landwirtinnen und Landwirte zu animieren, zu ermuntern, etwas für den Schleiereulenschutz zu tun. Es haben viele Gruppen gemacht, auch meine Heimatgruppe, der NABU Rinteln, der hat das gemacht. Das war ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Unter anderem ist daraus auch eine Diplomarbeit hervorgegangen von meinem Amtsvorgänger im Vorstand von Thomas Brandt, ein wichtiger Biologe und Ornithologe, der seine Diplomarbeit über die Schleiereule mit Telemetriemethodik untersucht hat, wo die Eule jagt, wo sie schläft, wo sie brütet, um auch die Aktionsradien feststellen zu können. Das heißt, da ist also wirklich auch Erkenntnis gewachsen und entstanden in dieser ganzen Zeit. Und das war sehr erfolgreich. Dadurch konnten die Schleiereulenbestände wieder wachsen. Schleiereulenbestände haben sich erholt, glücklicherweise. Aber wir merken seit, ich würde sagen, 10 Jahren, dass sich diese Entwicklung nicht weiter fortsetzt. Im Gegenteil, es gibt heute wieder Regionen in Deutschland, aus denen die Schleiereule zum Teil verschwunden ist oder gerade verschwindet. Und das gilt auch für meine Heimatregion, das Weserbergland, wo wir feststellen, obwohl wir so viele Nisthilfen haben oder obwohl wir so viele Nisthilfen haben, nicht die Erfolge, die Bruterfolge der vergangenen 10, 20, 30 Jahre sehen können, auch unabhängig davon, ob das Mäusejahr gut ist oder nicht. Und das ist jetzt interessant, weil da stellen wir uns schon die Frage, woran liegt das?
Genau, und da müssen wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr Erkenntnisgewinn noch betreiben, woran es liegt. Du hast es vielleicht schon ein bisschen beantwortet.
Also es gibt eben unterschiedliche Gefahren für die Schleiereule. Das ist natürlich einmal der Brutplatzverlust. Den haben wir erfolgreich bekämpft und es gibt heute kein, man spricht dann immer von einem nistökologischen Problem. Also das heißt, es gibt eigentlich genug Nistmöglichkeiten. Wobei man sagen muss, auch da muss man immer wieder hingucken. Nistplätze gehen auch verloren. Scheunen werden abgerissen. Scheunen werden heute auch so baulich konstruiert, dass die Eule nicht mehr auf den Dachboden fliegen kann. Sie kann vielleicht nisten, weil es die Auflage gibt, einen Nistkasten zu installieren, der dann an der Gebäudeaußenwand sitzt. Aber die Eule kann nicht mehr in die Scheune, aus Hygienegründen, aus anderen Gründen, der Klimatisierung der Ställe etc. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Eule im Winter dort nicht jagen kann. Und dann hat sie zwar im Sommer die Möglichkeit, dort zu brüten, aber verhungert im Winter, weil sie keine Jagdmöglichkeit hat, wenn wir doch mal eine Woche eine dichte Schneedecke haben. Und man muss eben wissen, die Schleiereule hat kein dickes Fettpolster. Wenn die eine Woche nichts frisst, dann wird's für die lebensbedrohlich. Und dann ist die vielleicht schon so schwach, dass auch wenn dann der Schnee schmilzt und sie wieder jagen könnte, sie es nicht mehr schafft. Und wir hatten in der Region, hier bei mir, Region hier Landkreis Schaumburg, im Niedersachsen, Region Hannover, Landkreis Nienburg. In der Region hatten wir vor einigen Jahren einen etwas stärkeren Winter und auch eine dichtere Schneedecke für anderthalb Wochen und auch starken Frost. Und das hat zu massiven Toten unter den Schleiereulen geführt. Die ökologische Schutzstation am Steinhuder Meer hat dann einfach aufgerufen, tote Eulen zu melden und hat innerhalb einer Woche, glaube ich, 40 tote Meldungen gehabt von adulten Schleiereulen. Und das führt natürlich dazu, weil jede tote Eule dann im nächsten Jahr nicht mehr brüten kann, dass dann auch der Bruterfolg ausbleibt. Das heißt, das ist schon immer noch eine Baustelle. Also diese Frage, wo kann die Eule brüten, aber wo kann sie im Winter jagen? Aber im Sommer, und das ist, glaube ich, heute das größere Problem, hat sie natürlich auch das Problem. Ich habe vorhin ja schon gesagt, wir brauchen Grünlandflächen, wir brauchen Weiden, wir brauchen auch extensiv genutzte Grünlandflächen und die fehlen heute leider. Also das heißt, die Intensivierung der Landwirtschaft hat zusätzlich dazu geführt, dass nun im Sommer auch die Jagdmöglichkeiten häufig fehlen. Und ganz häufig ist zu beobachten, dass die Schleiereule noch am Ort ist. Schleiereule wird beobachtet, aber sie brütet nicht mehr. Und das deutet darauf hin, dass die Eule sich selber noch versorgen kann, aber zu wenig Mäuse jagen kann, obwohl die Mäuse da sind. Aber bei hohem Gras oder bei Ackerkulturen ist der Eule einfach nicht möglich, dort zu jagen. Dann unterlässt sie die Brut. Und wenn man weiß, es ist eine Eule, die halt nicht ewig lebt, na, man sagt, im Schnitt wird sie 7, 8 Jahre alt. Das liegt aber eben an dieser höheren Mortalitätsrate. Die können auch 29 Jahre alt werden, aber das ist ganz, ganz selten. Meistens so an Gefangenschaft der Fall, in Zoos. Aber dann weiß man, dass irgendwann die Eule aus der Region, wo das der Fall ist, verschwindet. Na, da ist dann nach 5, 6, 7, spätestens nach 10 Jahren der Schluss, wenn die Eule nicht reproduzieren kann. Und das ist, glaube ich, heute mit unser größtes Problem. Wie schaffen wir es, dass die Jagdmöglichkeiten im Sommer, dass die Habitate, wo sie Mäuse jagen kann, auch da sind, unter den Bedingungen der Landwirtschaft, wie sie heute gegeben sind? Und das andere Thema ist der Einsatz von Gift, ne? Also der Einsatz von Rattengift, von Nagetierbekämpfung über Rodentizide, die dann natürlich auch die Eule belasten. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt zukünftig stärker ran, neben dem nistökologischen Thema, also Eulenkästen aufzuhängen und die zu betreuen.
Genau, du hast ja schon eine Maßnahme skizziert, die wir alle ergreifen können. Also erstmal hoffen wir natürlich, dass nach diesem Podcast die Eulenbegeisterten alle sich gerne für den Eulenschutz engagieren, Nisthilfen installieren. Aber es braucht ja auch einfach den Dialog oder die Änderungen in der Landwirtschaft, weil es ist ja ein Ökosystem und greift alles ineinander. Du hast es gerade auch schon ein bisschen beleuchtet. Die Schleiereule kommt ja überall im gemäßigten Klima vor. Vielleicht kennt der oder die ein andere auch unsere Schleiereulen-Webcams, die in Transkarpatien in der Westukraine aufgenommen werden und das dortige Schleiereulen-Projekt. Und diese Schleiereulen-Projekte dort sind ja neben anderen Projekten, zum Beispiel auf Zypern, gibt es auch Projekte, Teil von Barn Owls for Peace, eine Initiative zum Schutz der Schleiereule. Gibt es vielleicht was von dieser Initiative, über die wir gerne auch noch in den Podcast-Beschreibungen etwas mehr erzählen, etwas, was wir vielleicht lernen können oder uns zum Vorbild nehmen können für den Schleiereulenschutz in Deutschland?
Hey, ich bin Ivan Timofeev. Ich begleite hier in der Ukraine unsere Projekte mit unserem Partner USBB zur Schleiereule. Jeden Tag geht ein Teil der biologischen Vielfalt durch den Angriffskrieg verloren. Die Schleiereule suchen nicht nur in Deutschland ein neues Zuhause, sondern auch hier in der Ukraine. Gemeinsam mit unserem Partner USBB suchen und gestalten wir ein neues Zuhause für die Eulen. Wir erreichen Nistkasten und erforschen das Brutverhalten. Besonders wichtig ist aber die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Der Einsatz für den Eulenschutz ist auch ein Zeichen der Hoffnung und des friedlichen Widerstands gegen Umweltzerstörung. Unterstützen Sie unsere Arbeit zum Schutz der Schleiereule und helfen Sie ihr, ein neues Zuhause zu finden. Alle Infos zum Spenden finden Sie in der Infobox dieses Podcasts. Vielen Dank und viel Freude beim Weiterhören.
Der Ansatz bei Barn Owls for Peace ist ja ein internationaler. Die Schleiereule ist ein Kosmopolit, sie wandert, das ist ja auch die Hoffnung dieses Projektes, die Besiedlung von Regionen, die bislang von der Schleiereule wenig besiedelt sind, und gleichzeitig die Landwirtschaft mit ins Boot zu holen, in einem konsequenten Schleiereulenschutz, der einerseits der Landwirtschaft hilft, indem sie diesen sehr effizienten Mäusejäger nutzt. Also ein Schleiereulenmännchen kann in einer Nacht 80 Mäuse ins Nest tragen und das schafft kein Rodentizid so schnell und effektiv und vor allem ökologisch. Wenn man so will, eine Ökosystemdienstleistung der Schleiereule, die sie frei Haus gibt, wenn man ihr die Möglichkeit gibt zu brüten und wenn man eben auf den Gifteinsatz verzichtet. Und das ist ja ein ganz wichtiger Baustein in dem Projekt Barn Owls for Peace. Und das finde ich so charmant an dem Projekt, dass man sehr konsequent mit den Landwirtinnen und Landwirten zusammenarbeitet, Netzwerke bildet, auch das Ganze monitort, also schaut, wie erfolgreich ist das. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland, insbesondere dass der NABU-Bundesverband sich dieses Projekt vornimmt als Pilot für Engagement in Deutschland, dass man also schaut, wie können wir den Eulenschutz, den Schleiereulenschutz in Deutschland dahingehend jetzt auch nochmal neu justieren, indem wir noch konsequenter auch mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Also auf der regionalen Ebene ist es in Teilen ja schon so. Also wenn ich auf die Höfe fahre und dort mit den Landwirtinnen und Landwirten spreche, dann wissen die ganz genau, wo die Eule sitzt, wo sie lebt, wann sie brütet und was sie braucht und was sie auch schadet. Und diese einzelnen Menschen, die sich da mit um den Schleiereulenschutz auf ihren Höfen kümmern, die achten auch darauf und die verzichten auch auf Gifte. Das ist natürlich nicht flächendeckend der Fall. Und auch sich die Frage zu stellen, wie effektiv ist das eigentlich, wenn ich auf Gifte verzichte und gleichzeitig eben der Eule einen Brutplatz liefere und das noch stärker auch über unsere landwirtschaftlichen Verbände, die wir haben, ne? Also die Landesbauernverbände und der Bauernverband auf Bundesebene, damit ins Boot zu holen und sagen, wie können wir diesen Kulturfolger, der so abhängig ist von uns und insbesondere von der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, neben natürlich ganz vielen anderen Arten, die da mit in, ich sag mal, ins Fahrwasser kommen können, positiv gesprochen, ne? Wo man dann nämlich auch sich mal über Sperlinge, Mauersegler, Schwalben und Co. unterhalten kann, also diese ganzen Kulturfolger, die ja auch da sind und häufig im Verbund mit landwirtschaftlicher Nutzung, mit Weidetierhaltung und mit Bewirtschaftung der Flächen ja in einem engen Zusammenhang stehen. Wie kann man dort wirklich konsequenter zusammenarbeiten und so ein Projekt wie Barn Owls for Peace eben dann auch hier in Deutschland etablieren und auch Menschen für den Schleiereulenschutz gewinnen, die bislang vielleicht noch nicht so für sich diese Perspektive gesehen haben. Das kann ja auch für Menschen interessant sein, die sagen, ich interessiere mich vielleicht gar nicht nur für diese Art, sondern für diesen Ansatz, ne, diesen internationalen Ansatz und vielleicht auch für dieses kooperative Element, ja, weil das ja auch durchaus ein Botschafter ist für Frieden. Ne? Das ist ja auch in dem Fall so bei dem Projekt der NABU-Stiftung Internationales. Und das kann natürlich auch nochmal eine andere Perspektive auf den Eulenschutz sein, weil wir dürfen uns nichts vertun. Das wissen wir ja, wenn wir über den Vogelzug sprechen und über den, ja, ich sag mal, den Vogelschutz, den wir als NABU ja international auch betreiben mit unseren BirdLife-Partnern, dass Artenschutz nicht an der Landesgrenze aufhört. So. Und deswegen ist das ein Projekt, das nun, sag mal, international ausgerichtet ist, aber dann regional verortet umgesetzt wird. Und das passt natürlich wunderbar zum NABU. Und das kann man in der Westukraine genauso umsetzen wie auf Zypern oder in Israel oder eben auch in Deutschland. Und hier dem Schleiereulenschutz auch neuen Schwung zu geben, ne? Nochmal neue Impulse zu geben. Und gerade, und da bin ich wirklich von überzeugt, dass es nicht anders möglich sein wird, um die Eule bei uns in der Fläche zu halten, brauchen wir die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Und das wird es nicht gehen. Also wir haben Regionen, aus denen die Schleiereule leider in Deutschland auch schon fast verschwunden ist, obwohl die Gruppen sich so stark engagieren. Ne? Das ist auf der einen Seite ja auch frustrierend. Andererseits muss man dann auch die Perspektive wechseln und sagen, okay, was müssen wir denn eigentlich tun? Wo sind jetzt die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit wir der Schleiereule unter die Flügel greifen können? Und wenn es nicht das nistökologische Problem allein ist, und das ist es nicht, und das wissen auch alle Naturschützerinnen und Naturschützer da draußen, dass das so ist und die Eulenschützer auch, dann müssen wir an den anderen Schrauben jetzt drehen. Und zwar konsequenter als früher. Und die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ist da, glaube ich, essentiell. Um Gifte zu reduzieren, die eingesetzt werden, um sozusagen Ratten und andere Nagetiere zu bekämpfen und eben auch die Bewirtschaftung der Flächen, aber auch die Scheunen offen zu halten und zu schauen, wie kann man das organisieren, ohne dass man die Hygienebestimmung verletzt oder dementsprechend aber beides umsetzbar und möglich ist. Ne?
Ich finde, du hast ein sehr glühendes Appell für den Schleiereulenschutz gehalten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich da sehr viele Hörerinnen und Hörer das zum Vorbild nehmen. Genau. Man kann ja auch noch ganz viel mehr über die Schleiereule erfahren. Da machen wir gerne weitere Werbung. Wir freuen uns über Engagierte, über Stimmen für die Schleiereule zum Vogel des Jahres und überhaupt, genau, Begeisterung, spread the word. Du hast natürlich jetzt schon ganz viel auch am Anfang über dein Ehrenamt erzählt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, es ist das Schönste oder dafür machst du es gerne, was wäre das, was dich an deinem Ehrenamt oder vielleicht auch, ja, wenn man so bei der Schleiereule jetzt ist, genau, es ist ja nicht nur die Schleiereule, du hast ja einfach ein ganz, ganz breites Spektrum. Was begeistert dich an deinem Ehrenamt so besonders oder was gibt dir die Kraft da, dich zu engagieren?
Also einerseits sind das die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet auf den unterschiedlichen Ebenen. Ob es meine NABU-Gruppe ist, wo ich mit den ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützern den Krötenzaun zusammen mit aufstelle und wir dort gemeinsam unsere Ziele verfolgen, wenn wir Infostände organisieren und unsere Exkursionen oder Wanderungen machen und man auch dann Feedback bekommt, dass das, was wir im Naturschutz tun, im NABU, Anerkennung findet einerseits und andererseits der lange Atem auch irgendwann zum Erfolg führt. Ja, also dass man wirklich in der Psychologie spricht man von Evidenzerlebnissen hat, ja, dass man also etwas tut und spürt, also erfährt, also nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch emotional spürt, dass man was erreichen kann. Und ich glaube, das ist für mich eine wichtige Motivation. Neben der Motivation, dass ich glaube, dass wir Menschen irgendwie das, was wir so auf der Welt tun, auch irgendwie wieder gut machen müssen und irgendwas ausgleichen müssen. So, und den Beitrag, den ich da in meiner bescheidenen Möglichkeit da leisten kann, den versuche ich zu leisten. Und wie gesagt, die Arbeit mit Menschen, die ähnlich denken, das macht mir viel Freude und eben auch die gemeinsamen Erfolge im Naturschutz zu feiern. Also nicht Dinge, die nicht funktionieren oder die Dinge, die einem im Wege stehen, sondern wirklich Chancen zu sehen und das, was man erreicht hat, sich auch darüber mal zu freuen, auch zu sehen und dann auch weiterzumachen und optimistisch in die Zukunft zu blicken, weil im Naturschutz gibt es keine Alternative dazu, dass das Glas Wasser halb voll ist und nicht halb leer. Ne? Wir müssen optimistisch sein und das ist das, was mich auch im Naturschutz immer wieder motiviert, dass es Menschen gibt, die an das glauben, was wir tun und egal wie klein der Erfolg ist, sich darüber freuen und viele Erfolge dann doch zu einem Großen führen können. Und dass auch im Ehrenamt so viel Großes möglich ist, ja, weil der NABU ist der Ehrenamtsverband und das sehe ich jeden Tag, was Ehrenamtliche leisten in meiner Gruppe, ganz normale Menschen, die vom Arbeiter über einen Angestellten bis zum Uniprofessor bei uns in der Gruppe in Rinteln aktiv sind, aber ihres dazu leisten, dass wir unsere Artenvielfalt erhalten und etwas, was dann hoffentlich auch künftigen Generationen irgendwie Freude bereitet, dafür tun wir das ja auch, um gleichzeitig eben das zu bewahren, was es zu bewahren gilt. Also das ist das, was mich daran einfach ja motiviert.
Wer jetzt nicht ins Ehrenamt möchte, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach der Sammelplatz der Gesellschaft. Es ist wirklich sehr schön, es macht viel Freude. Ich möchte auch nochmal, also ich weiß, Ehrenamtler hören das dauernd, aber wirklich Danke sagen dafür, dass du da so ein glühender Vertreter für das Ehrenamt bist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so gerne von Herausforderungen sprechen. Deswegen ist meine nächste Frage eher so ein bisschen, was beschäftigt dich gerade in deinem Ehrenamt aktuell? Es kann natürlich auch was Positives sein.
Chancen und Dinge, die man erreichen möchte. Ja. Und ja, wir sind in Rinteln ja sehr aktiv im Schutz von Gewässerlebensräumen. Also wir haben hier mit der Auenlandschaft Hohenrode 115 Hektar ehemalige Kiesabbauflächen übernommen, auch mit Unterstützung der NABU, Stiftung Nationales Naturerbe, und die Flächen sind ja jetzt auch endlich Stiftungseigentum geworden dieses Jahr. Und wir entwickeln gerade die nächsten Projekte und wollen ein blaues Bandprojekt dieses Jahr beantragen. Das ist ein ganz dickes Brett, das machen wir zusammen mit unserem Landesverband im NABU Niedersachsen, in dem ich ja auch im Vorstand bin, aber eben auch hier in Rinteln als Projektgruppe. Und das ist gerade das, wo wir ein ganz dickes Brett bohren, aber wo ich sehe, dass wir da dieses Jahr auch wohl mit dem Bohrer einmal durchkommen, um das Ganze auch zu beantragen und dann hier wirklich ein blaues Bandprojekt an der Oberweser umsetzen können, was natürlich ein Riesenschritt ist, wo ich mich sehr darauf freue, was eine Herausforderung ist, aber was eben ganz toll ist, weil wir auf diesen Flächen wirklich Biotopvernetzung und Natur- und Artenschutz betreiben können für ganz viele Arten und hier den Oberweserraum wirklich nachhaltig positiv gestalten können. Ja, und das ist gerade so eine ganz aktuelle Herausforderung. Es macht unglaublich Spaß, ist anstrengend, neben dem, was man hauptamtlich so treibt, aber es ist eben wirklich sehr motivierend zu sehen, wenn man dann Erfolge hat und wenn man dann mit Beharrlichkeit und Geduld und dem langen Atem irgendwann dann auch sieht, dass man da etwas erreicht. Na, wie in der Auenlandschaft Hohenrode. Wir übernehmen jetzt auch gerade weitere Auskiesungsflächen an der Weser und werden dort in den nächsten Jahrzehnten einen wirklich viele Kilometer langen Biotopverbund schaffen, was dann etwas ist, was wirklich was ganz Besonderes ist. Und wenn man dann sich vorstellt, das ist eigentlich aus dem NABU-Ehrenamt entstanden, ist das schon ein gutes Gefühl. Und dann ist man auch bereit, diese Herausforderung anzunehmen und beharrlich daran zu arbeiten, auch wenn es dann noch 10, 20, 30 Jahre dauert. Aber man hat so die Vision vor Augen, was es wird, und freut sich dann, wenn es dann irgendwann verwirklicht wird. Und das ist gerade wirklich eine ganz aktuelle, große Herausforderung bei uns.
Also ich drücke euch ganz fest die Daumen. Vor allem wünsche ich euch ganz viel Kraft. Es lohnt sich, bleibt dran. Wir helfen, wo wir können, sage ich als Hauptamtliche. Aber jetzt kommen wir zu unserer Schlussfrage tatsächlich schon. Bevor wir jetzt hier auseinanderschreiben, möchte ich erstmal vor allem nochmal ganz herzlichen Dank sagen, Nick, dass du dir Zeit genommen hast, dass du als Experte bereitgestanden hast. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, Anregungen, Sie erreichen uns an Waldoreule. Ja, eine andere Eule, waldoreule@nabu.de. Auch eine spannende Eulenart, kann man auch mal googeln. Nick, die Schlussfrage ist nämlich, hast du vielleicht einen Lieblingsort in der Natur oder einen Ausflugstipp, den du gerne mit uns teilen möchtest, weil da schöpfen ja viele Leute Kraft auch.
Genau, sehr gerne. Ich habe schon die Auenlandschaft Hohenrode erwähnt und wir hatten jetzt am Sonntag erst wieder Exkursionen dort. Wir bieten da regelmäßige Wanderungen an und auch in der Corona-Zeit haben wir das festgestellt, wie viele Menschen dort auftanken, ja, also die regelrecht danach gierten, in die Natur zu gehen, wo es irgendwie gesünder und heilsamer war als an anderen Orten. Da können wir uns alle noch gut dran erinnern. Und es ist tatsächlich so, dass die Auenlandschaft Hohenrode so ein Ausflugstipp von mir ist, wo ich tatsächlich jedem, der gerne in der Natur ist, ans Herz legen kann, mal die Auenlandschaft Hohenrode zu besuchen. Wir haben dort eine Beobachtungshütte, einen Aussichtsturm, einen attraktiv gestalteten Rundweg mit einem Lehrpfad, wo man auch vieles erfährt über dieses Gebiet. Und über die Besonderheiten der Tierwelt, der Seeadler lässt sich da gerne blicken, aber auch Austernfischer und Kiebitz, also auch die Vogelfreunde, die sich vielleicht nicht nur mit Eulen oder Schleiereule beschäftigen möchten, kommen da auf ihre Kosten. Und dort einen schönen Vor- oder Nachmittag in der Natur zu verbringen, das kann ich eben nur ans Herz legen, Auenlandschaft Hohenrode bei Rinteln zu besuchen.
Das klingt sehr, sehr schön. Dann, ich sag nochmal danke. Vielen, vielen Dank, Nick. Genau, alle Informationen packen wir gerne in die Infobox.
Wir hoffen, euch hat auch diese Ausgabe der Waldoreule gefallen. Anregungen und Fragen erreichen uns an waldoreule@nabu.de. Diese Folge wurde produziert und moderiert von mir, Viktoria Wiemer. Schnitt und Bearbeitung, Eva Meyer. Die Waldoreule ist eine Produktion des NABU-Bundesverbandes.